Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, Folge 19. Resilienz, wie Unternehmen und Menschen fit für Herausforderungen werden können. Interview mit Thomas Meyer. Ja, herzlich willkommen zur Folge 19 des Nachfolgeschmiede-Podcasts. Ihr habt es gerade gehört, heute dreht sich alles um das Thema Resilienz. Die Welt da draußen ist von kriegerischen Auseinandersetzungen, wirtschaftlichen Schwankungen, der Klimakrise oder sozialen Konflikten bestimmt. Und hier bei uns in Deutschland tragen die gescheiterte Bundesregierung und die bevorstehenden Neuwahlen noch zur zusätzlichen Unsicherheit bei. Und dann kommt kurz vor Weihnachten noch ein Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dazu. Wie soll man das alles nur ertragen? Und wenn wir in die Unternehmen hineinschauen, werden die Anforderungen an Mitarbeiter, Führungskräfte und Chefs auch immer höher. Die Krisen der Welt oder der Politik wirken in die Unternehmen herein und belasten dort die Beschäftigten und das Miteinander im Team. Und dann kommt auch noch künstliche Intelligenz um die Ecke und droht einzelne Jobs überflüssig zu machen. Und in diesen Zeiten soll es Spaß machen, berufliche Verantwortung zu übernehmen oder sogar Nachfolger zu werden und ein Unternehmen zu übernehmen? Resilienz lautet ein Lösungsansatz dazu. Resilienz wird benötigt, um Krisen, Herausforderungen und Stress besser zu bewältigen oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Resilienz gilt als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Ja, das klingt jetzt alles erstmal ziemlich groß, aber ihr merkt schon, Resilienz kann man im privaten und beruflichen Umfeld ganz gut gebrauchen. Und deshalb sollten wir vielleicht erstmal klären, was Resilienz überhaupt ist. Und was kann ich selbst dafür tun, um aus herausfordernden Situationen zu lernen? Dazu habe ich mir heute einen Resilienzexperten in den Podcast geholt, Professor Dr. Thomas Meyer. Er ist Hochschuldozent, Unternehmensberater und Buchautor und er befasst sich in allen drei Rollen mit Resilienz, Innovation und künstlicher Intelligenz. Er verrät uns, wie Unternehmen fit gemacht werden können für stürmische Zeiten und wie man sein Team auf Veränderungen vorbereitet. Für mich hatte das Gespräch mit Thomas einige Highlights, aber ich möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen. Also, wir springen direkt rein. Viel Spaß bei meinem Interview mit Dr. Thomas Meyer. Also, über dich bin ich ja bei LinkedIn gestolpert und dann war ich auf deiner Webseite und auf deinem LinkedIn-Profil. Wer ist Thomas Meyer? Was müssen wir oder unsere Hörer über dich wissen?
Was die Hörer wissen müssen. Ja, also ich wohne in Dortmund, also nicht weit von Hamm entfernt und arbeite sehr viel momentan remote zu Hause, wie es vielleicht auch viele machen. Bin Professor tatsächlich für Innovationsmanagement, habe Familie, bin also ganz geerdet. Und genau, Alter 56, also auch nicht mehr der Allerjüngste. Und jetzt steht hier auch was von Hobbys, auf die ich eingehen kann. Ja, also meine Hobbys sind im Grunde nach Sport machen. 2-3 Mal die Woche ist sehr wichtig für die eigene Stabilität. Spazieren gehen, so gut es geht, auch bei diesem schrecklichen Wetter zum Teil.
Ja.
Einmal um den Phoenixsee, so nach dem Motto. Und lesen natürlich, ja. Wort dazu. Aber ich gucke auch manchmal ganz schmutzige Sachen im Fernsehen, wie zum Beispiel Dschungelcamp oder so.
Ui.
Weil mir das dann alles zu nüchtern und zu rational ist. Ich bin halt ein sehr rationaler Mensch. Von daher ist es für mich immer spannend, auch mal auszubrechen. Und ich bin auch sehr, sehr vielseitig. Das heißt, ich liebe die Verschiedenhaftigkeit. Die Wissenschaftler nehmen das Wort Interdisziplinarität in den Mund, also bereichsübergreifend. Das ist auch meine Denkweise. Ich komme ja so quasi aus dem Dokumentarfilm, also ich kenne auch die ganz andere Seite von Fernsehformaten, nicht nur Junk, sondern eben auch das hohe Qualitätsfernsehen, wenn man so möchte. Aber nein, also in dieser Vielfältigkeit liegt bei mir auch die Wahrheit des Lebens.
Aber wie kommt man denn von der Medien- oder Fernsehproduktion dazu, Hochschulprofessor für Innovationsmanagement zu werden?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich war nicht in der Produktion, sondern rein in der Kulturwissenschaft, in der Geisteswissenschaft,
Okay.
in der Theorie. Und habe tatsächlich auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das glaubt man gar nicht. Ich bin auch Industriekaufmann und war dann auch auf einer wirtschaftlich angehauchten Hochschule. Also habe das dann auch ein bisschen weiter im Studium fortgeführt, aber mehr, weil ich es musste. War dann irgendwann über einen Kollegen in England an einer privaten Hochschule und die wollten unbedingt was machen mit Film Studies. Ich war total begeistert, neugierig auf London und so weiter, bis es dann eine Woche vorher hieß, ja, also wir haben momentan leider sehr wenig Anmeldungen. Kannst du nicht auch was im Bereich Betriebswirtschaft machen? Da habe ich erstmal durchgeatmet, weil aber mein Englisch nicht so gut. Fachenglisch ist ja nochmal was anderes. Und B, wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, was in mir steckt. Also habe ich natürlich gesagt, ja, ich mache es. Natürlich, ich wollte nach London.
Alles auf eine Karte gesetzt.
Da gab es keinen Weg zurück. Und dann sah ich mich jede Woche montags morgens im Flieger hier in Dortmund nach London fliegen. Und um 10 Uhr stand ich dann in der Vorlesung und habe dann zum Beispiel Business Ethics gemacht oder Economy, also ein bisschen so allgemeinere Themen erstmal. Ja, und so kam das dann. Und dann bin ich irgendwann wieder zurück. Und in Deutschland habe ich dann festgestellt, ich habe einfach gar nicht mehr so dieses Interesse an diesen Themen, die ich schon kannte. Ich wollte unbedingt was Neues machen und ich bin da ganz konsequent in den Bereich BWL, Entrepreneurship und so weiter gegangen, habe ganz, ganz viele Lehraufträge gemacht an sehr vielen privaten Hochschulen. Und eine hat dann zugeschlagen, hat dann gesagt, wir möchten, dass du bei uns bleibst. Und so bin ich dann Professor geworden. Zunächst mal im Bereich Medienkommunikationsmanagement, was ja ein bisschen näher liegt. Dann im weiteren Verlauf bin ich dann zum Thema Innovationsmanagement gekommen. Was auch daran liegt, dass, ja, wie ich schon sagte, ich sehr vielseitig bin und das nochmal eine andere Dynamik hat. Innovation ist ja etwas, was auch sehr, sehr offen ist. Da kann man sehr viel drunter verstehen, ganz klar. Jeder versteht was anderes darunter. Für mich ist es zunächst einmal, wie können Unternehmen fit gemacht werden für die Zukunft?
Oh,
Wie
spannend.
kann eine Organisation designt werden im wahrsten Sinne, damit sie anpassungsfähiger, flexibler, ja, wettbewerbsfähiger ist?
Oh, das ist ja gerade in Zeiten der kriselnden Automobilindustrie ein sehr gefragtes Thema, oder?
Das ist ein sehr gefragtes Thema, wobei die Automobilindustrie, ich glaube, da dreht sich auch vieles gerade um Restrukturierung, um Kosteneffizienz, um Personalabbau. Also Dinge, die noch, wo ich sagen würde, sehr restriktiv teilweise
Ja,
sind.
also du bist mehr der da im vorausschauende Tools den Leuten an die Hand gibt. Wie kann man die Organisation oder das Unternehmen besser aufstellen, damit einen so eine Krise nicht direkt umpustet?
Einmal das, ja, das ist schon der Aspekt der Nachhaltigkeit, der hängt ja auch mit dem Thema Resilienz zusammen. Und zum einen, man könnte es in zwei Phasen fassen, wenn du knapp über der Wasseroberfläche am Strampeln bist mit deinem Unternehmen, dann denkst du nicht mehr an abstrakte Konzepte, an Resilienz oder du bist einfach so sehr nur damit beschäftigt zu überleben. Das heißt, du machst diese ganze Insolvenzgeschichte durch, hoffentlich dann erfolgreich. Und wenn du das hinter dir hast, dann fragst du dich vielleicht, wie komme ich da um Gottes Willen nicht nochmal hin? Und dann sollte man ansetzen und sagen, ja, es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, das Unternehmen nachhaltig aufzustellen, resilienter aufzustellen. Ich will nicht so viel auf die Prophylaxe gehen, das ist natürlich wichtig, aber viele Unternehmer fragen natürlich sofort zurück, ja, das kostet doch dann wieder Geld und ich weiß doch gar nicht, wann ich wieder in die Krise komme. Das ist natürlich richtig. Das ist ja so ähnlich, wenn wir sagen, warum sollen wir eigentlich zum Zahnarzt gehen? Ich habe gar keine Zahnschmerzen. Ne? Das ist absolut menschlich, so zu denken. Aber wir wissen auch, wie wichtig die tägliche Zahnpflege ist. Ja, also
Das wurde auch keiner mehr in Frage, ja.
genau. Und deswegen, also stellt keiner in Frage, und deswegen so sollte man das im Unternehmen auch betrachten. Man sollte tägliche Zahnpflege betreiben.
Ja, und das machst du ja neben deinem Lehrauftrag dann eben auch noch als Unternehmensberater.
Genau, ja.
Genau, so, das merkt man jetzt, da ist auch Herzblut dabei. Wenn wir nochmal zurück an die Hochschul- oder an dein Hochschulengagement denken, wie sieht da dein Alltag aus? Das heißt, du hast da Studierende, die studieren irgendwas so in Richtung BWL mit einer Vertiefung auf Innovation, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also es gibt ja die buntesten Studiengänge, die zirkulieren. Im Grunde nach, aber trifft es schon den Kern. Es weitestgehend hat es natürlich was mit Wissenschaft zu tun, mit Transformation, Change Management. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Studiengänge. Und es ist eben so, dass ich dann eine klassische Vorlesung habe, im Sinne von, dass ich dann natürlich vor Studierenden stehe, möglichst frei versuche das zu halten. Ich habe zwar meine Folien immer dabei, aber ich bin jemand, der gerne vor den Leuten steht, weil ich sofort merke, wie meine Energie weg ist, wenn ich mich hinsetze. Das ist mir sehr wichtig, dass dann eine gewisse Intensität auch aufgebaut wird. Und ja, die Themen, die korrelieren tatsächlich alle. Also ich mache zum Beispiel Corporate Culture und Change Management. Ich mache New Work. Ich mache digitale Transformation. Das sind so genau die Themen, die mich auch, ich sag mal so, im Privaten interessieren. Da habe ich momentan eine sehr gute Übereinstimmung.
Ja, das ist immer gut, wenn man mit Freude auch zur Arbeit geht.
Ja, wobei ich sagen muss, ich sehe, was die Hochschule angeht, meine Mission erfüllt, weil ich habe das ja jetzt über 10 Jahre sehr intensiv gemacht. Ich bin eigentlich jetzt auch dabei, eher zurückzutreten, weil natürlich Hochschule ist in dem Sinne limitiert. Man hat die Studenten eine bestimmte Zeit, dann gehen sie wieder. Man kann nur kleinere Projekte machen. Ich habe die Hochschule immer als Ort für unternehmerisches Denken und Handeln gesehen. Das heißt, ich habe auch sehr frühzeitig angefangen, Unternehmensprojekte zu machen. Und habe auch gemerkt, wie spannend das ist. Also Hochschule an sich ist eigentlich total langweilig, finde ich. Um es ehrlich zu formulieren. Also langweilig für Studenten, die kommen da hin und dann ballert man die mit Hunderten von Folien zu oder sowas. Na ja, das ist überhaupt nicht mein Ding. Sondern auch die müssen sehen, was für ein Herzblut Unternehmer haben. Und das sehen sie nur, wenn Unternehmer auch vor ihnen stehen, leibhaftig vor ihnen stehen. Und das, was eine absolute Erkenntnis ist, ich meine, in Düsseldorf, jeder will dann zu Louis Vuitton oder zu Porsche und sagen, mach mal doch ein Projekt mit BMW und so weiter. Und da sage ich halt, Leute, ihr müsst euer Bewusstsein öffnen, ihr müsst feststellen, dass auch jemand, der zum Beispiel Balustraden oder Schrauben oder, keine Ahnung, Kanalisation herstellt, funktioniert, dass das Unternehmer sind, die durch die Hölle gegangen sind, zum Teil, die eingestanden sind für ihr Produkt. Da war auch vielleicht mal einen Monat lang der Kühlschrank leer und die brennen für ihr Produkt. Und das ist etwas, wenn da der Funke überspringt, ist es völlig zweitrangig, was für ein Thema die Unternehmer machen, sondern was für eine Unternehmerpersönlichkeit steht da. Das ist
Ja.
entscheidend.
Ne, und das sehe ich auch eher im Mittelstand, wo du wirklich noch eine Persönlichkeit hast. Und das sehe ich also bei den großen Konzernen jetzt nicht. Also ich will jetzt da keinem Vorstand oder Aufsichtsratsvorsitzenden zu nahe treten, aber ja, ich sag mal, ich habe tatsächlich eher so den gestandenen Mittelständler vor Augen, der noch voll für sein Unternehmen da irgendwo immer an erster Front steht, ne?
Ja, das ist richtig. Ich habe auch Projekte mit sogenannten Global Playern gemacht und da ging es zum Beispiel mal darum, dass wir ein App-Projekt gemacht haben. Und das ist ja etwas Bereichsübergreifendes und ich habe gemerkt, wie schnell man da an seine Grenzen stößt. Also bei einem Unternehmen kam zum Beispiel dann in der Recherche raus, dass sie bereits 25 verschiedene Apps haben, die sich im Grunde dann auch auf 25 verschiedene Abteilungen bezogen. Und da habe ich gesagt, also von dem Thema müssen wir, glaube ich, die Finger lassen, weil da setzen wir uns in ein Hornissennest. Da gibt es so viele verschiedene unsichtbare Mächte, die darauf einwirken, ja, die das auch ausspielen. Ich habe sofort gemerkt, also das ist eben ein Thema, ein sehr großes Unternehmen, glaube ich, hat per se dieses Silo-Denken.
Ja, gut, das ist natürlich auch eine Herausforderung, solche Organisationen zu leiten oder zu führen, ne?
Absolut.
So, und das hast du aber ja neben dem Lehrauftrag dich auch, ich sag mal, als Wissenschaftler mit den Themen beschäftigt, also künstliche Intelligenz, Resilienz, Management. Und ich weiß nicht, ob all unseren Hörern der Begriff Resilienz, ja, was sagt, tut er sicherlich jedem, aber was würdest du als Profi sagen, was ist die Definition von Resilienz?
Ja, also ganz simpel, der Begriff kommt ja aus der Materialkunde. Wenn man also einen Gegenstand anfängt zu verbiegen, bricht er ja sehr stark, sehr oft. Hat man jetzt eine Feder, dann kann man die bewegen und dehnen und sie springt wieder in ihre Ausgangsform zurück. Dieses Grundprinzip hat man jetzt kann man auf Menschen übertragen, kann man auf Organisationen übertragen, mit einem entscheidenden Haken, und der liegt darin begründet, dass wenn wir, ich sag mal, einen Stoß bekommen, einen Stoß im Sinne einer Herausforderung, einer Krise, dann wollen wir nicht wieder in den Ursprungszustand zurück. Dann sind wir ja wieder da, wo wir waren. Wir wollen ja hinzulernen. Wir wollen ja gestärkt aus der Krise herauskommen. Wir wollen mit anderen Worten besser und stabiler werden, an Erfahrung gewinnen. Und das unterscheidet uns von Materialien. Und das kann man eben auch auf Organisationen übertragen. Also es wäre ja schlimm, wenn eine Organisation, leider passiert das, eine Krise durchläuft und lernt nichts dazu, kommt wieder da raus, wo sie schon mal standen. Das kann es nicht sein. Insofern ist ja auch diese Krise eine Möglichkeit zu lernen. Das sollte man nicht unterschätzen, und das sehe ich auch eher positiv. Wobei, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder eine Krise überlebt. Das wissen wir auch. Es gibt durchaus auch berechtigte Gründe, warum verschiedenste Unternehmen Insolvenz anmelden sollten. Das will ich gar nicht außen vor halten.
Ja gut, es gibt aber ja auch, nicht alle Krisen sind ja gleich existenzbedrohend, ne? Also es gibt ja Krisen, wenn ich jetzt sage, es bricht mir mal ein wichtiger Lieferant weg oder ein großer Auftrag geht mir verloren oder da kündigen mal drei Leute mehr, als vielleicht gut wäre von der Fluktuation oder so. Das sind natürlich, also würde ich jetzt sagen, das sind auch Krisen, aber die kriegt man irgendwie, da kriegt man den Karren noch aus dem Dreck gezogen.
Ja, das ist eine interessante Frage, wie weit man da gehen darf. Vor allen Dingen darf man eins nicht unterschätzen: Es gibt auch Krisen, die merkt man gar nicht. Und die sind oft sehr gefährlich, die laufen so unterschwellig ab. Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn man sich als Unternehmen heutzutage nicht mit KI beschäftigt, ist das ja zunächst mal keine Krise. Macht man das aber länger, wird man irgendwann den Anschluss verpassen, und dann wird plötzlich sichtbar, wir haben diese Entwicklung verschlafen. Insofern muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt diese sichtbaren Krisen, es gibt Naturkatastrophen, Kriege und so weiter und Unternehmensinsolvenzen, klar. Aber es gibt auch eben diese versteckten Krisen.
Ja, das ist spannend. Ich meine, gut, die Geschichte ist ja voll von solchen ja, Betrieben, die das nicht am Kommen sehen. Der namhafte Hersteller von Analogfotografie, der die Digitalfotografie nicht voll genommen haben, oder Nokia, die weiter an ihrem Tastenhandy festgehalten haben, bis Apple und Samsung sie irgendwann komplett vom Markt verdrängt hatten, ne? Ich meine, das sind jetzt so die populären Beispiele, aber die gibt es
Ja.
sicherlich im Kleinen ja auch.
Absolut, vollkommen richtig, ja.
Wenn ich jetzt so, ich sag mal, Zielgruppe dieses Podcasts sind ja Unternehmer, Seniorunternehmer, potenzielle Nachfolger. Wenn ich jetzt an die Person des Unternehmers denke, brauche ich in so einer Rolle mehr Resilienz als normale Führungskraft?
Sehr gute Frage. Also, ich gehe mal von einem Start-up aus. Bei einem Startup kannst du dir nicht erlauben, nicht resilient zu sein. Das funktioniert nicht. Weil du bist quasi in einer Dauerkrise. Ja? Du musst überleben lernen in dem Markt, wo du bist. Und du musst dabei sehr, sehr oft sehr flexibel sein. Du musst über deinen eigenen Schatten springen. Du musst deine Ressourcen bemühen, die du hast. Und zwar manchmal bis zur Schmerzgrenze. Gehen wir mal von diesem Extrembeispiel aus, dann würde ich sagen, in jedem Falle haben Unternehmer in der Regel mehr Resilienz als, ich sag mal, Autonormalverbraucher, die ganz normal ihren Alltag leben. Beim Manager kommt es jetzt darauf an, ja, also wo stehen Sie, was machen Sie genau? Es gibt ja auch Manager mit unfassbar großer Verantwortung, wo ich glaube, da bedarf es auch einem, ja, großen Bereich der Resilienz. Aber Unternehmer, da bin ich der Meinung, in der Regel sind die resilienter als normale Personen, denn wenn sie es wirklich ernst nehmen und ich sehe die Unternehmen als Herzblutangelegenheit, dann weiß ich auch, wie sehr man dann manchmal nicht gut schläft, wie oft man Gedanken nachgeht, wie sehr man auch diesen ganzen Krisen ausgesetzt ist. Das ist ja eine Zeit der Polykrisen, also der überlappenden Krisen. Man weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Dann ist man schon, wenn man das länger geschafft hat, in jedem Falle auch resilient. Und gerade Familienunternehmen sind ja nachweislich sehr resilient.
Aber das kann ich bestätigen. Also ich bin jetzt hier in diesem Unternehmen seit 10 Jahren und am Anfang hatte ich sicherlich mehr schlaflose Nächte, wenn wir hier irgendwie eine Herausforderung im Team hatten oder beim Kunden was eskaliert war oder so. Und jetzt, ich beschreibe das ganz gerne so, ich habe jetzt so einen Werkzeugkoffer aus meiner Ausbildung und aus meinen Erfahrungen. Und wenn jetzt wieder so eine Situation kommt, ey, da musst du jetzt mal ein Kritikgespräch führen. Ja, dann weiß ich schon, brauche ich jetzt die Rohrzange oder doch den Hammer oder vielleicht doch was Feineres. Also heißt nicht, dass man jetzt immer alles richtig macht, aber ich weiß, ich habe jetzt mir irgendwie so ein Fundus aufgebaut an Reaktionsmöglichkeiten und muss mir da nicht mehr die Nächte für um die Ohren schlagen, zu überlegen, wie gehe ich mit der Situation um.
Ja, das einfach, weil du Erfahrungen darin gewonnen hast, in diesen Situationen zu existieren, die Situation zu meistern. Und das ist sehr wichtig, dass man quasi Habitualisierung oder Regeln findet, kann man fast sagen, wie man mit diesen Situationen umgeht. Du hast ja gesagt, dass du wie einzelne Werkzeuge verwendest dafür. Oh, Metapher dafür, ja.
Ja. Kann man das denn irgendwie messen? Also wir haben uns ja kennengelernt beim Rüdiger Hossip auf den Anwendertagen von den Bochumer Inventaren. Da geht es ja auch im weitesten Sinne um Persönlichkeitsmessung und ich habe hier noch so einen Flyer liegen, den man da mitbekommen hat, der Resilienz-Kurzfragebogen. Also aus deiner Sicht kann man irgendwie messen, wie resilient eine Person oder eine Organisation ist? Und wenn ja, wie macht man das?
Ja, es gibt ja zum einen die Resilienzfaktoren, sind ja so 7 Stück. Die kann man, es gibt ein Modell, RB7 nennt sich das, da werden diese ganzen Faktoren dann abgefragt, inwieweit die dann zutreffen oder nicht zutreffen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist ganz klassisch, man macht eine Befragung und findet das heraus. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil wir sehen alle, wie groß wir sind. Ja, wir sehen unsere Haarfarbe. Wir sehen natürlich nicht sofort, ob jemand resilient ist. Das ist etwas Schwieriges, weil es steckt in uns drin. Entweder haben wir es oder, das heißt, wir haben es nicht nur ausschließlich. Es gibt da unterschiedliche Facetten. Man sollte auch vorsichtig sein. Nur wenn man zum Beispiel die eine Krise gut gemeistert hat, heißt es noch lange nicht, dass man die nächste auch gut meistert. Die trifft dann vielleicht genau an dem eigenen Schwachpunkt. Also da habe ich schon Demut und Respekt vor. Aber ja, es gibt Möglichkeiten, das tatsächlich zu messen, aber es ist durchaus voraussetzungsreich und komplex, weil wir haben mitunter völlig unterschiedliche Einflussfaktoren, die auf uns einwirken und die auch alle zu erfassen, ist eine gewisse Schwierigkeit. Also insofern muss man da behutsam vorgehen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und jetzt hast du ja erforscht irgendwo Zusammenhänge von Resilienz und künstlicher Intelligenz. Oder andersrum gefragt, welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang?
Ja, das ist vielleicht das absolut Wichtigste momentan, was mich so zum Brennen bringt, dass ich wirklich sage, also hier an der Stelle, da müssen wir meines Erachtens intervenieren im Sinne von, wir investieren ja sehr viel in KI, in Technologie. Und die Frage bleibt natürlich, bleibt jetzt nicht der Mensch, der Mitarbeiter unter seinen Möglichkeiten? Also wir geben sehr viel Kapital in Technologie. Aber was machen wir mit den Mitarbeitern? Müssen wir den nicht auch gleichermaßen aufrüsten, damit wir sowas wie eine Art Gleichgewicht herstellen können? Und was nützt uns die ganze Technologie am Ende des Tages, wenn die Menschen nicht damit wirklich sinnvoll arbeiten? Und ja, es gibt viele Vorbehalte, es gibt viele Ängste vor allen Dingen, was auch damit zu tun hat, dass wir die Sinnhaftigkeit nicht erkennen können. Und wir wissen, der Faktor Kosteneffizienz ist ja momentan ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen auch, wie in vielerlei Hinsicht die Kosten gestiegen sind. Nennen wir nur mal die Energiekosten und so weiter. Das heißt, Unternehmen stehen unter Druck. Sie müssen kosteneffizienter arbeiten. Eine Möglichkeit besteht ja jetzt auch darin, noch mehr zu automatisieren. Und jetzt ist die Frage, wo bleibt da die Akzeptanz, die Nachschulung, die Fortbildung, die kulturelle Integration? Es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob wir ein Unternehmen haben, was jetzt schon existiert. Also wenn wir schon 100 Mitarbeiter haben, dann haben die möglicherweise ja schon 20 Jahre lang Dinge eingeübt und gelernt, die sehr wertvoll und auch sehr richtig waren. Und jetzt kommen wir her und sagen von heute auf morgen, jetzt haben wir KI, jetzt müsst ihr neue Dinge lernen. Dann fragen sich viele, warum sollen wir das denn lernen? Was ist denn jetzt der Sinn und Zweck der ganzen Übung? Warum machen wir das? Was bringt uns das auch persönlich? Und ich glaube, an der Stelle wird leider zu wenig, zu unklar, zu wenig, zu klar so rum kommuniziert, warum brauchen wir diese Technik? Und das ist für mich auch eine Kommunikationsfrage. Und ich glaube, du hörst schon heraus, wie komplex dieses Thema dann werden kann. Es ist eben ein Thema, was sich nicht darin erschöpft, dass wir mal ein bisschen ChatGPT in der Ecke machen und einen kleinen Prozess verändern, sondern es ist ein Thema, was im Grunde nach eine Transformation im Unternehmen einleitet, wenn wir es denn nachhaltig und zukunftsorientiert sehen. Und ich glaube, alle Unternehmer, die ich kennengelernt habe, sehen das auch so. Aber sie scheuen sich natürlich davor, diesen Weg zu gehen. Und da möchte ich eine Brücke bauen, dahingehend, dass ich sage, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, damit auch, ich sag mal, auf kleiner Flamme zu beginnen, ohne dass man sich sofort verbrennt. Es haben eben einfach viele diese Vorstellung, wir müssen gleich das Big Picture machen, wir müssen gleich den ganzen Laden umkrempeln und so weiter. Das halte ich für einen ganz großen Fehler, weil meine Vorstellung ist, und das ist auch wieder ein Teil der Resilienz in der Organisation, dass Lernen einen ganz, ganz wichtigen Part dabei einnimmt. Und zwar lernen die Mitarbeiter allmählich damit umzugehen. Sie lernen in Etappen, was dazu führt, dass sie Rückschlüsse ziehen können, um immer weiter im Grunde nach die Anwendung auch zu verfeinern und letzten Endes auch daran zu wachsen. Das ist auch ein Moment des Empowerments, wenn man so möchte, weil man damit auch Kompetenz im Unternehmen aufbaut. Es ist eben die Frage, möchte man langfristig Kompetenz aufbauen? Dann würde ich vorschlagen, muss man den langen Weg gehen. Ich hoffe auch, dass man die Zeit noch als Unternehmen hat dafür. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Wenn die Zeit sehr wenig vorhanden ist, weil wir vielleicht bestimmte Entwicklungen verschlafen haben und unsere Konkurrenten schon enteilen, dann müssen wir möglicherweise sehr viel einkaufen, um dieses Defizit aufzufüllen. Was den Nachteil mit sich bringt, dass unsere Mitarbeiter möglicherweise sehr wenig dabei lernen und ja, es möglicherweise auch ein gewisser Schock wird im Unternehmen. Und da kommen wir wieder zum Lernen und wieder zur Frage, am Ende des Tages zählt ja die Wirksamkeit. Schaffen wir dann noch diesen Turn?
Also es ist, mir geht die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf. Eigentlich ist ja KI-Einsatz, schon ist ja in jeder Branche und jedem Unternehmen vielleicht ein bisschen unterschiedlich, wie doll ist jetzt der Impact von KI. Aber das ist ja ein riesengroßes Change-Projekt. Also wir verändern Abläufe, wir verändern Zuständigkeiten, wir verändern Informationswege und diese ganzen Geschichten passieren jetzt so, dass wir es als Mensch vielleicht teilweise gar nicht mehr so nachvollziehen können. Früher, als wir in Excel ein Makro programmiert haben, da wussten wir noch, was das Makro macht, da konnten wir selber noch eingreifen. Bei einer KI können wir das nicht mehr, die spuckt dann was raus und ich sag mal, der normale User ist vielleicht dann nicht so tief drin, um das alles nachzuvollziehen. Also es stelle ich mir schon vor, musst du drüber lachen. Also jede Software-Einführung, egal ob du eine ERP-Software einführst oder ein neues CRM-System, das rappelt und knirscht immer in jeder Organisation. Es gibt immer nur Theater und dann gibt es welche, die haben da total Bock drauf und marschieren voran. Und dann gibt es welche, die sagen, oh nee, lass mal, früher war alles besser. So, und wenn ich mir das jetzt noch vorstelle, mit der zehnfachen Geschwindigkeit und dem zehnfachen Impact, ich glaube, das ist vielen heute. Also viele sehen, glaube ich, heute nur ChatGPT und wissen noch gar nicht, was da gerade auf ihre Mitarbeiter und ihre Organisation zukommt.
Du sagst, es ist ein Tsunami und wir müssen uns darauf vorbereiten und wir können das schrittchenweise machen, etappenweise machen. Das ist möglich aus meiner Sicht. Weil das Thema so komplex ist, sollte man es aus meiner Sicht Schritt für Schritt gehen. Sehr individuell. Jedes Unternehmen hat seine Eigenarten, hat seine anderen Voraussetzungen, auch von Abteilung zu Abteilung. Also wir fragen ja zunächst einmal zum Beispiel nach dem Reifegrad des Unternehmens. Also haben wir ein Unternehmen, was noch gar keine oder sehr wenig Erfahrung gemacht hat, müssen wir natürlich anders vorgehen als ein Unternehmen, das schon einige Schritte gegangen ist. Man müsste also auch jeden da abholen, wo er steht. Aber wichtig ist auch die Frage, und das ist wieder die unternehmerische Verantwortung auch für die Zukunft. Wo möchte ich denn hin als Unternehmen in den nächsten Jahren? Was sind meine Vorstellungen, meine Ziele? Das ist ja auch ein Teil der Zukunftssicherung und des Optimismus. Das sind wir wieder mittendrin in der Resilienz. Also, das ist wirklich am Ende des Tages komplex, aber die Komplexität kann man deswegen handeln, wenn man schrittweise vorgeht.
Und das ist ja dann auch so ein bisschen das, wo du jetzt im Nebenberuf auch dein offensichtlich vorhandenes Know-how weitergibst. Mit Destination Resilienz, da hilfst du ja Unternehmen dabei. In was für einer Situation befindet sich denn da so das typische Unternehmen, das Kontakt zu dir aufnimmt? Oder dein typisches, ich sag mal, Mandat, wo du tätig wirst? Was sind das für Situationen?
Also sehr häufig sind es Unternehmen, die einfach unter Orientierungslosigkeit leiden, muss man so kurz auszudrücken. Das heißt, sie wollen was machen, sie wissen aber nicht, wie gehe ich dabei vor und welche Folgen sind damit verbunden. Und auf einer einfachen Ebene, um es mal so zu formulieren, kann man schon sehr viele Dinge lernen, wenn man in so einer Pilotphase bleibt. Also es gibt für mich zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, wir machen ein Pilotprojekt, ein Use Case, der sinnvoll ist, wo auch ein Wertbeitrag sichtbar ist, also wo dieses Input-Output-Verhältnis greifbar ist. Denn das ist schon sehr schwer zu kalkulieren heutzutage. Wenn man ein sehr großes Projekt aufzieht, dann ist eben auch die Frage, wird sich das überhaupt mal rechnen, was wir hier machen? Ja, das wissen ja momentan auch nicht mal die ganzen KI-Anbieter, die generativ KI anbieten, da werden ja momentan Milliarden investiert und die Investoren wissen heute nicht, ob sie dieses Geld jemals wiedersehen. Ich sag's nochmal. Also deswegen ein kleines Projekt, klein, aber sinnvoll, an dem man lernen kann und das einem Orientierung verschafft und das auch eine hohe Akzeptanz genießt bei den Mitarbeitern, auch wieder ein Resilienzfaktor, sodass möglichst viele auch involviert werden. Es müssen nicht alle involviert werden. Es gibt immer Einzelne im Unternehmen, die brennen für so ein Thema und die machen auch schon, ja. Und deswegen sage ich, man muss auch dieses Momentum nutzen. Es gibt hier die Möglichkeit, man kann sagen, es ist vielleicht eine historische Möglichkeit. Okay, bei Social Media war das sicherlich so ähnlich. Aber jetzt haben wir noch mal viele Leute, die machen was, ohne dass viele Unternehmer davon überhaupt was mitbekommen. Die wissen gar nicht, was ihre Mitarbeiter schon machen. Und da wäre mein Vorschlag, dann auch diese Energie zu nutzen und mal zu schauen, was machen denn die Mitarbeiter? Und vielleicht einfach mal im Woche oder im Monat, je nachdem, wie viel Zeit man hat, dass man mal überhaupt zusammenkommt und überhaupt mal darstellt, wo stehen wir, was machen wir schon und was kann nützlich sein in Zukunft auch für unser Unternehmen. Also meine Prognose ist, es sind noch ein bisschen schon die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, was ich gemacht habe, dass nämlich einhellig gesagt wurde, am schlausten ist doch, die Mitarbeiter zu nehmen, die Lust darauf haben, einen kleinen Hub zu gründen. Der muss ja nur aus zwei, drei Leuten erstmal bestehen. Ja, keep it easy, keep it smart. Und dann fangen die an, kriegen aber auch Support von der Organisation. Natürlich muss das Management dahinter stehen und das kann enorm wachsen und da können neue Geschäftsmodelle entstehen am Ende des Tages. Also das wäre für mich sozusagen das Generalrezept für viele kleinere Unternehmen, die da noch Berührungsängste haben.
Ja, also wir setzen
und eins aber noch eins ja. ein Satz, der mir noch wichtig ist, auch noch hinzufügen. Natürlich ist KI nicht zwingend eine Lösung für alle Probleme. Also wir müssen auch sehen, dass das oft wirklich Unsinn ist. Man kann auch mit ganz einfachen Möglichkeiten bestimmte Probleme lösen. Dafür braucht man jetzt nicht zwingend eine KI. Das kommt nochmal dazu, Klammer zu.
Ja, also wir haben das tatsächlich in dem anderen Unternehmen bei der Sanierungstechnik Dommel, da untersuchen wir zum Beispiel Abwasseranlagen mit hochauflösenden Kameras. Und früher musste dieser Kamerabediener, wenn er da einen Riss in einem Rohr oder in einem Schacht gesehen hat, das händisch irgendwo in so einen Schadenskatalog einpflegen, eine Datenbank einpflegen. Das macht seit ein paar Jahren eine KI. Das heißt, letztlich ist es eine, ja, ziemlich pfiffige Bilderkennung. Der erkennt also Risse, der erkennt Fehlstellen, der erkennt ganz viele Dinge und katalogisiert die nach demselben normierten Schadenskürzelsystem. Und am Anfang war das hier auch neu und da war diese KI noch relativ am Anfang. Die hat am Anfang auch noch Fehler gemacht und dann waren das natürlich, oh, guck mal, das kann das gar nicht, was ich als Mensch kann. Die KI hat aber tatsächlich dazugelernt und macht diese Fehler heute nicht mehr. Und das ist tatsächlich hier in einem Bereich eine super Entlastung, weil dieser Kameraoperateur in vielen Fällen dieses stupide Eingeben von Schäden nicht mehr machen muss. Der kann andere Sachen machen, die viel wertschöpfender sind. Und mittlerweile haben wir uns hier alle dran gewöhnt, wie das geht, die Daten da in die KI reinzuschaufeln und die nachher wieder runterzuladen. Das ist auch ein komplett digitaler Prozess mittlerweile. Und das ist hier in 2 Jahren schon totaler Standard geworden in manchen Bereichen. Und am Anfang, weiß ich noch, haben wir rumdiskutiert. Also, die kann das doch gar nicht. Die ist doch gar kein Ingenieur. Und die hat doch gar nicht diese Ausbildung. Und ja, siehe da, die KI kann es doch. Und die kann nicht alles, keine Frage. Aber das haben wir hier so in so einem kleinen, also von diesem kleinen Hub sprachst, hat so bei mir Klick gemacht, weil wir das hier im Unternehmen auch schon mal gehabt haben. Ein kleines, isoliertes, ein kleiner isolierter Anwendungsbereich, der aber jetzt rückblickend gesagt gut funktioniert hat. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn wir jetzt das nächste Mal sagen, hier, wir haben da was, da kann der KI unsere Arbeit deutlich vereinfachen, glaube ich, sind Einzelleute auch noch offener, als sie es vor 3 Jahren waren.
Ja, ist ein sehr gutes Beispiel, gerade so in der Qualitätskontrolle, wo wir immer wiederkehrende Abläufe haben, also sei es zum Beispiel in der Modeindustrie, wo man irgendwelche Fehler in Kleidungen finden möchte, sei es in der Automobilindustrie beim Lackieren zum Beispiel oder wenn wir uns die Teile anschauen, die wir fertigen. Überall geht es letztendlich darum, dass wir die Muster vergleichen und dann können wir sehen, hier gibt es eine Anormalität, das kann irgendwie nicht stimmen, das kann man wunderbar auch im Kanal machen. Und am Ende des Tages zahlt es ein auf die Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Was ich aber so spannend finde, ist, weil du sagst so, ja, die Arbeitskräfte können jetzt für produktivere Dinge eingesetzt werden. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall stimmt, was du sagst. Aber was ein ganz interessantes Phänomen, es gibt viele Menschen, die wollen genau diese Tätigkeiten machen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Aber hier zeigt sich so eine Eigendynamik des Menschlichen. Ich habe mal so einen Post gemacht zum Thema Sisyphus. Und zwar gibt es tatsächlich Leute, die fühlen sich in ihrer Sisyphus-Rolle sauwohl, weil die verschafft einem enorme Stabilität. Sie verschafft einem übrigens auch Sinnhaftigkeit, obwohl das von außen her abstrus wirkt, jedes Mal im Grunde nach den gleichen Gang zu machen und jedes Mal fliegt die Kugel wieder zurück. Aber die sehen tatsächlich ihren Sinn darin und es hat so eine gewisse Unmittelbarkeit und Klarheit. Ja. Und bei vielen Dingen, die wir jetzt machen, fehlen genau eben diese Elemente und das führt bei vielen dann zu Angst.
Ja, also genau. Also Veränderung schürt ja immer irgendwo Ängste. Das ist ja häufig so. Und diesen Post, von dem du berichtest, den habe ich auch gelesen. Da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert, als so vor, weiß nicht, schon 1-2 Jahre her, so die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen durch die Gesellschaft ging. So nach dem Motto, wer hat denn Anspruch darauf und was machen wir, wenn jetzt KI alle Leute ersetzt? Und es wird ja immer noch irgendwo auch Leute geben müssen in Bereichen, die KI nicht kann. Also ich sehe jetzt eine KI, die kann ganz vieles, aber die wird ja nicht auf einem Gerüst stehen können und einen Pinsel halten können. zumindest heute erstmal nicht. Oder ich habe, wir, ne, also mir fallen da viele handwerkliche Berufe an, da kann KI super unterstützen und auch entlasten und Fehler vermeiden. Und es gibt jetzt auch in der Baubranche, da gibt es natürlich erste Roboter, die da irgendwie jetzt Dübel nach einem gewissen Raster in der Decke tackern können. Aber das können die in einem Neubau, wo die Betondecke schön gerade ist. Ob die das bei Bauen im Bestand, wo alles krumm und schief ist, auch noch so gut hinkriegen wie der erfahrene Geselle, weiß ich nicht. Also da, wir haben ja, das ist ja eine Entwicklung und ich denke, ja, es wird viele Bereiche geben, da ist der Mensch so einfach auch nicht wegzudenken, gerade auch im handwerklichen Bereich oder auch im emotional-empathischen. Ne? Das ist ja, spannende Themen. Woran machst du denn fest, wenn du als Berater einer Organisation hilfst, dass du erfolgreich warst?
Das ist eine fantastische Frage. Da muss man im Vorfeld natürlich mit dem Auftraggeber überhaupt erstmal definieren, was Erfolg genau bedeutet. Erfolg kann ja sehr, sehr viel Verschiedenes bedeuten. Nehmen wir mal an, dass wir ein Unternehmen haben, wo bisher überhaupt gar keine Datenkultur existiert hat. Dann wäre schon ein Riesenerfolg, sogar ein sehr großer Erfolg, wenn 80% aller Mitarbeiter tatsächlich die Daten so pflegen, so einpflegen, wie man es eigentlich erwartet, dass sie es tun. Also selbst beim CRM-System funktioniert das ja nicht so gut. Das könnte schon ein Riesenerfolg sein, zumindest ein Zwischenmeilenstein. Natürlich ist dann auch ein Erfolg, wenn man einen Use Case so weit herangeführt hat, dass man sagen kann, also dieser Use Case leistet jetzt einen messbaren Wertbeitrag. Das ist dann auch ein Erfolg. Oder man schafft es, Verhaltensveränderungen bei Mitarbeitern herbeizuführen. Wie gesagt, das kann man über Beobachtung machen oder über Fragebogen herausfinden, wenn zum Beispiel auch die Fluktuation gesenkt wird. Ja, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt für viele Unternehmen, gerade in Zeiten, wo es doch relativ
Fachkräfte gibt. Fluktuation und Fehlzeiten, ne?
Ja, und Fehlzeiten, richtig, genau. Also das sind alles, da gibt es überall Möglichkeiten. Darüber muss man sich vorher natürlich verständigen, aber es ist eine sehr gute Frage, weil auch hier wieder ein Erfolg für ein Startup sieht ganz anders aus als für einen Global Player zum Beispiel, ja.
Ja. Wow, das war echt, da war mal richtig was drin jetzt in dem Gespräch. Ich glaube, ich muss das selber noch dreimal hören, dass ich das alles so abspeichern und sortieren kann. Also erstmal vielen Dank bis hierher. Das war schon mal richtig, richtig gut. Alle meine Interviewgäste werden am Ende mit so wiederkehrenden Abschlussfragen bombardiert. Die möchte ich jetzt dir auch stellen. Ja. Wir haben ja am Anfang hast du schon ein bisschen was erzählt. Wie schaffst du den Ausgleich zu deinem Alltag? Bist ja sehr, sehr starker Geistesleister. Das haben wir, glaube ich, haben jetzt hier alle Hörer verstanden, weil das bei dir ein schneller Prozessor im Kopf unterwegs ist. Wie schaffst du einen Ausgleich für dich?
Ja, also ich sagte es ja schon, spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen. Kann ich gar nicht genug sagen, weil ich mache es auch nicht oft genug. Es ist immer wieder herausfordernd, wenn es so früh dunkel wird. Kann ich aber auch allen Leuten empfehlen, sich eine schöne Gegend auszuziehen. Wir haben ja hier den Phoenixsee. Ich laufe jetzt also schon alleine mal 25 Minuten dorthin, dann laufe ich noch um den See rum, dann laufe ich wieder zurück. Also sind dann schon fast 2 Stunden rum und dann kann man auch noch einen Kaffee trinken. Ne? Also man kann sich
perfekt machen.
So ist es nicht. Ja, natürlich reise ich auch gerne, aber das ist ja auch etwas, was wieder teuer ist. Insofern, was natürlich auch an die Ferien gebunden ist, Reisen und ich sage das ja auch schon mal, ja, gute Bücher. Dabei kann man auch entspannen, wobei ich tatsächlich nur Fachbücher lese und es gibt für mich fantastische Fachbücher. Da hätte ich gerne mehr Zeit für, aber das passiert nicht und man muss aber da gute Sachen finden und natürlich auch gute Musik. Eigentlich ist alles, was gut vorher hat, gute Musik, gute Bücher, guter Sport, gute Gespräche auch, ja, führen auch dazu. Das gibt alles Energie, das ist alles Resilienzspender, wenn man so möchte.
Aha, so habe ich das noch gar nicht gesehen, richtig. Ja, aber ist total logisch, ne? Also wenn es mir gut geht, dann kann ich auch die ein oder andere Windböe gut wegstecken. Das ist total nachvollziehbar.
Ne? Ja, man sagt ja auch, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Das heißt also, alle finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, werden uns ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr glücklicher machen. Natürlich ist es schön, wenn man seine Rechnungen bezahlen kann. Aber das führt ja sehr schnell zur Grenze. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass dann das 10. Auto auch nicht mehr glücklicher macht als das
Ja,
erste
das ist
Auto. Also von daher, diese Dinge zu machen, halte ich für essentiell und auch gut zu schlafen, finde ich zum Beispiel. Keineswegs ein Selbstläufer. Du hast es ja vorhin gesagt als Unternehmer. Also das finde ich schon super, wenn man es schafft, 6, 7 Stunden auch gut zu schlafen.
Ja, oh, da bin ich ja gesegnet, das schaffe ich tatsächlich. Also das habe ich kein Thema. Du hast gerade schon Bücher angesprochen. Gibt es konkrete Bücher, außer dem, was du selber veröffentlicht hast? Gibt's sonst noch Bücher, die du unseren Hörern ans Herz legen möchtest?
Ja, also ich finde die kritischen Management-Bücher von Professor Stefan Kühl mit HKÜHL, die finde ich sehr gut, weil sie kritisch sind. Er zum Beispiel auch sagt, nach wie vor 95% aller Entscheidungen werden top-down getroffen, ja. Change-Management-Projekte scheitern deswegen ja auch sehr oft. Wir haben ja 80% Fail, also die nicht erfolgreich sind, was oft daran schon liegt, dass das Projekt von oben nach unten, immer von oben nach unten delegiert wird. Und ich sagte ja schon, wie man es machen könnte, also wie man viel stärker die Mitarbeiter mal mit einbeziehen könnte, passiert aber de facto sehr wenig. Ja, und dann habe ich ein Buch gerade ganz aktuell, ganz frisch zum Thema KI. Und zwar ist es KI Exzellent. Und der Autor hat einen etwas exotischen Namen, Tavia Odoi heißt er, also Tavia, neuer Name, Odoi, Odoi. Und der hat ein sehr gutes KI-Buch, auch ein gutes Hörbuch gemacht, was allerdings eingefärbt ist von sehr stark von Amazon. Also er hat, ich glaube, man hört heraus, dass er bei Amazon gearbeitet hat, hat auch bei größeren Unternehmen dort digitalisiert und mit KI gearbeitet und geht dann sehr stark auf diese sogenannten FAMANG-Unternehmen ein, also Facebook, Amazon, Microsoft, wie sie alle heißen. Den Lesern, wer jetzt hier schon mit oder den Hörern schon mal mitgeben möchte, ist, es gibt ja diese Leadership Principles, die von gerade diesen altbekannten Unternehmen propagiert werden. Und die sagen zum Beispiel, bevor wir überhaupt beginnen, ist es ganz, ganz wichtig für Innovation eine Unternehmenskultur zu implementieren, die aus diesen zum Beispiel 16 Postulaten besteht, die Amazon verfasst hat. Die findet man auch auf der Homepage bei Amazon beispielsweise. Und das finde ich ganz spannend, dass sie erst sagen, die Kultur steht an erster Stelle. Weil bei vielen Unternehmen ist es ja meistens umgekehrt. Sie fangen erst mit der Technologie an und hinten raus kommt dann erst die Kultur.
Das ist ein super Schlusswort. Ich glaube, das lassen wir auch so stehen. Also, Culture First, das ist sicherlich eine Botschaft, die kann jeder mitnehmen. Ich sage danke für deine Impulse. Das war richtig, richtig spannend.
Die Fragen waren ja auch spannend.
Danke für die Lorbeeren.
Ich danke auch.
Ja, soweit mein Gespräch mit Thomas Meyer. Wenn ihr mehr über Thomas und seine Engagements wissen möchtet, besucht doch seine Webseite www.meyer-resilienz.de. Meyer schreibt sich mit EY, also meyer-resilienz.de. Thomas hat auch das Buch geschrieben, Destination Resilienz, erfolgreiche Unternehmen in Zeiten der Unsicherheit. Das ist im Nomos Verlag erschienen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch, damit ihr die Krisen der Welt besser wegstecken könnt, damit ihr eure Mitarbeiter noch besser mitnehmen könnt bei den ganzen Veränderungsprozessen, die von außen oder hausgemacht in unseren Unternehmen so abgehen. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ihr wisst es schon, schreibt mir eine Mail an benedikt@nachfolgeschmiede.de. Und ich freue mich natürlich über 5 Sterne in eurem Podcast-Player. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.